Es ist doch der Wahnsinn, oder? Also wir knacken die 1,5 Grad Erwärmung und Klima kommt nicht mal aufs Fragentableau der beiden Kanzlerkandidaten.
Und ich finde darüber, dass wir zu den reichsten Menschen der Welt gehören, gehört auch, dass wir den Luxus haben, Zeit dafür zu haben und Gedanken zu machen, wie die Zukunft aussehen könnte und sollte, damit es ein Leben für alle Menschen auf diesem Planeten möglich ist und bleibt. Und das ist unsere Verantwortung und darin liegen auch Chancen.
Jede Stimme zählt, ob jetzt als Konsument, als Konsumentin oder eben als Bürger oder Bürgerin. Du bist einer von vielen und wenn du fehlst, dann fehlst du, dann fehlt deine Stimme.
Inside Outdoor. Der VD-Podcast ohne Blabla.
Die Bundestagswahl steht kurz bevor und damit auch eine richtungsweisende Entscheidung für die Wirtschaft und unsere Gesellschaft. Grund genug für eine Sonderfolge unseres VD-Podcasts, fand ich. Ich bin Kerstin und ich freue mich auf meine beiden Gäste, die sich seit Jahren für nachhaltiges Wirtschaften schon stark machen. Antje von Dewitz, unsere VD-Geschäftsführerin, und Alma Spribille, Geschäftsführerin von WeTel. Wir wollen heute gemeinsam darüber diskutieren, welche politischen Weichen jetzt gestellt werden müssen, damit Unternehmen zukunftsfähig bleiben, und natürlich auch darüber, warum es gerade jetzt so wichtig ist, wählen zu gehen. Ich freue mich auf das Gespräch mit euch, Antje und Alma, und schön, dass ihr heute in meinem virtuellen Studio dabei seid. Ja, herzlich willkommen, Antje und Alma.
Hallo zusammen.
Hi, Kerstin.
Ja, ihr beiden, die politische Lage ist derzeit ziemlich aufgewühlt, Stichwort Brandmauer. Was ist aus eurer Sicht die größte Herausforderung, die mit dieser Wahl, die jetzt kurz bevorsteht, verbunden ist?
Aus meiner Sicht ist die größte Herausforderung, dass wir einerseits nicht immer alles damit argumentieren dürfen, dass die Demokratie in Gefahr ist und gleichzeitig aber die Dramatik der aktuellen Lage erkennen sollten in Deutschland, dass wir sehr wohl über den Erhalt und den lebendigen Erhalt unserer Demokratie sprechen. Aber man findet das im Moment sehr schwer, das Mittelfeld, dass es schon abgewogen ist, aber die Dramatik eben schon berücksichtigt wird. Und das ist auch das, was mir schwerfällt und was auf dem Spiel steht, glaube ich, dass wir da ausgewogen drüber weiterhin diskutieren können öffentlich.
Ja, also die größte Gefahr sehe ich auch darin, dass diese Gegensätze momentan so schwer überwindbar sind, weil sich die Parteien und auch die ganze Gesellschaft, muss man ja sagen, gell, in immer noch mehr abgrenzenden Positionen da polarisieren. Dazu kommt die Klimamaßnahmen. Wir haben befolgt das Kanzlerduell, gell? Also da kam Klima nicht mit einem Wort vor, glaube ich. Es ist doch der Wahnsinn, oder? Also wir knacken die 1,5 Grad Erwärmung und Klima spielt kommt nicht mal aufs Fragentableau der beiden wahrscheinlichen Kanzlerkandidaten. Und dann besorgt mich noch sehr das ganze Thema der Umgang mit Migrantinnen. Unsere Industrie, unsere Wirtschaft, unser Wohlergehen im Land ist tatsächlich abhängig davon, dass wir miteinander zusammenarbeiten, eine Willkommenskultur zusammen gründen und einfach ja stark sind gemeinsam. Wir stehen vor einem riesigen demografischen Wandel mit Fachkräfte- und Arbeitskräftemangel. Und in diesem Wahlkampf wird der und die Ausländerin per se dämonisiert. Das finde ich auch zutiefst beunruhigend.
Insgesamt ist ja wirklich so zu beobachten, dass die ganze politische Landschaft sich wirklich stark verändert. Wir spüren einen deutlichen Rechtsruck. Ihr habt jetzt gerade schon über die Sorgen gesprochen, aber seht ihr auch Chancen für nachhaltiges Wirtschaften jetzt gerade?
Die größte Chance, die ich da drin sehe, also ich sehe eine totale Chance um nachhaltige Wirtschaft, und die größte Chance, die ich im Moment ganz akut in der Situation dafür sehe, ist die des positiven Zukunftsnarrativ, dass wir wieder eine gemeinsame Zukunftsvision entwickeln, auf die wir uns im weitesten Sinne in diesem Land einigen können, auf die wir hinarbeiten, statt Sachen zu vermeiden. Weil ich glaube, dass das ein großer Teil des Problems ist, dass wir immer über Probleme sprechen und Sachen, die wir nicht wollen, nicht so viele Autos, statt Sachen, über die wir wollen und wo wir wirklich hinwollen. Und wenn wir wieder ein Zukunftsnarrativ haben, was anschlussfähig ist für große Teile der Bevölkerung, dann könnten wir auch wieder so ein bisschen mehr dieses Zusammenleben erfahren und dass es nicht mehr so gespalten ist, wie es sich im Moment anfühlt. Und ich glaube, da hat nachhaltiges Wirtschaften einen großen Teil, weil wir schon immer darüber nachdenken, wie man Kompromisse schließt und die dann auch wirklich lebt im Alltag. Und Nachhaltigkeit im Sinne der planetaren Grenzen ist ja auch alternativlos, wenn man so möchte. Und ich glaube, da liegt eine richtig große Chance drin, dass wir sozusagen in dem nachhaltigen Wirtschaften schon große Erfahrung daraus haben und das eben nach vorne gerichtet auch positiv besetzen können.
Antje, was sagst du dazu?
Ja, also im Podcast sieht man jetzt nicht, wie ich ganz fleißig nicke. sehe ich wirklich, also identisch so, könnte ich genauso formulieren. was ich vielleicht noch ergänzen würde, ist, nachhaltiges Wirtschaften ist ein attraktives Zukunftsbild und das ist ein realistisches Zukunftsbild. Das ist ein Zukunftsbild, das Innovationen schafft, das Technologien fördert, das Industrien beflügelt. Das ist eine richtige Positionierungschance für Deutschland und Europa. Von daher geht da ganz viel zusammen in dem Thema nachhaltiges Wirtschaften. Also zum einen eben ein humanistisches Menschenbild, das sozusagen im Einklang Mensch und Natur lebt und zum anderen eben, das eine starke Wirtschaft befördert, nach vorne rauf und zukunftsorientiert ist. Da gehen also Widersprüche, lösen sich eigentlich auf in dem Thema nachhaltigen Wirtschaften. Das kleine Problem, was wir haben, ist, dass zu wenige Parteien das erkennen und das momentan sogar eher als Feindbild deklarieren.
Ja, also wir werden jetzt ja bald eine neue Bundesregierung haben. Was wäre denn für euch eine der wichtigsten Maßnahmen, die Sie eigentlich umsetzen müssten? Antje, vielleicht für dich.
Also die wichtigste Maßnahme wäre, glaube ich, erstmal Vertrauen schaffen, im Sinne von, wir haben jetzt echt ein gutes Zukunftsbild. Also gerade dieses Zukunftsbild auch zu malen und zu benennen, um irgendwie erstmal die Gräben zu überbrücken. Für mich gehört dazu dieses Commitment eben zu hohem Klimaengagement, das Commitment zu Pariser Verträgen, das Commitment dazu Ausbau erneuerbarer Energien, Förderung von Kreislaufwirtschaft, also wirklich all das, was zukunftsgerichtet und nachhaltig innovativ fördernd ist und eben auch dieses Commitment zu einer Planungssicherheit für die Unternehmen. Denn momentan haben wir ja viele Regulierungen und Gesetzgebungen, die über den EU Green Pact kommen, die alle in der Pipeline sind. Alle Unternehmen bereiten sich eigentlich darauf vor, nur hören wir ständig Stimmen aus der Politik, das soll wieder abgeschafft werden, das soll verkürzt werden. Das schafft eine Verunsicherung in der Wirtschaft, das trägt zu diesem Pessimismus auch bei, weil es keine Sicherheit schafft und weil es kein klares Zukunftsbild zulässt und auch nicht zulässt, dass die Unternehmen da investieren und sich zukunftsgerichtet darauf ausrichten. Also diese Klarheit nach vorne mit den Commitment zu den bereits bestehenden Regelungen und eben Ausblick, wie geht's weiter, das ist ganz wichtig.
Ja, ihr seid ja auch beide im Vorstand vom Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft und engagiert euch da auch politisch, auch im Wahlkampf. Welche Rahmenbedingungen fordert denn der BNW zum Beispiel jetzt von der neuen Bundesregierung?
Viele verschiedene Sachen. Ich denke, eine Sache, die relativ leicht zugänglich ist, auch für viele Leute, ist das, was wir immer Level Playing Field nennen. Also vor allen Dingen gibt es im Moment eine Bevorteilung von klimaschädlichem und damit zukunftsschädlichem Verhalten oder Wirtschaften, in dem Umweltverschmutzung oder CO2-Ausstoß kaum oder gar nicht bepreist ist oder teilweise sogar subventioniert ist, wie konventionelle Energieträger oder ähnliches. Und das müssen wir ändern hin zu erstmal überhaupt einem fairen Spielfeld für alle, dass wir nicht benachteiligt sind in einem nachhaltigen Wirtschaften. Und eigentlich sollte sogar meiner Meinung nach perspektivisch es so sein, dass zukunftsfähiges, nachhaltiges Wirtschaften positiv gefördert wird und positive Anreize hat, weil das das Einzige ist, was uns langfristig auf diesem Planeten die Lebensgrundlage erhält. Und dafür ist zum Beispiel sowas wie Abschaffung von klimaschädlichen Subventionen ist so ein Basic, was man längst hätte machen sollen, was dringend umgesetzt werden muss.
Antje, wie siehst du das?
Ja, also das ist eine der wesentlichen Maßnahmen, ich finde, die auch leicht greifbar ist, gell? Also momentan subventionieren wir noch massiv Fehlanreize, also Kauf von Dieselautos befördert über die 1%-Regelung beispielsweise, also Bezuschussung von Kerosin, also Fluggas und weitere Dämlichkeiten aus der Sicht von, hey, wir müssen es schaffen, diese 1,5 Grad zu erreichen, geben aber unser Geld für die Förderung von anderen Maßnahmen aus. Also das finde ich auch eminent wichtig. Der BNW legt auch den Fokus auf Arbeitsmarktintegration, lebenslanges Lernen, den klimafreundlichen Ausbau von Mobilität, also genau das Gegenteil von klimaschädlichen Subventionen. Dann aber auch, finde ich super wichtig, das CO2-Bepreisungssystem, dass das weiter ausgebaut wird. Denn das ist ein marktwirtschaftliches Prinzip, das eben ganz klar bepreist und damit eben auch einkalkulierbar ist und das somit als Kennzahl eben auch für die Unternehmen berechenbar wird. Und dann richten sie sich alle automatisch darauf aus, klimafreundlicher zu werden. Aber auch sowas wie eben das Förderung von Kreislaufwirtschaft, dass es dann Mindestquoten gibt an Rezyklaten, die ich mit einbringen muss, wenn ich Produkte herstelle, so dass es eben eine Förderung dieser Kreisläufe, dass da Rahmenbedingungen gesetzt werden in der Förderung, in der Forderung einerseits, aber eben auch in der Förderung beispielsweise eben dann durch niedere Mehrwertsteuersätze für Produkte, die schon völlig zirkulär oder sowas sind. Also alles, was eben in die Richtung geht, lasst uns doch bitte eine Wirtschaft hier vorantreiben, die Zukunftslösungen schafft, die in Zukunftsinnovationen und Technologien investiert und lasst uns abschaffen, was genau dagegen spricht.
Ja, das hört sich alles sehr, sehr sinnvoll an. Allerdings ist ja gerade schon so ein bisschen so, dass der Begriff Nachhaltigkeit, nachhaltiges Wirtschaften in den letzten Wochen und Monaten schon ein bisschen ins Negative gerutscht ist. Von Bürokratiewahn sind Verzicht verboten. Deindustrialisierung ist die ganze Zeit die Rede. Und du hast eben auch schon gesagt, Antje, Klimaschutz rückt immer weiter in den Hintergrund. Auch beim TUV-Duell wurde darüber fast nicht gesprochen. Wie kann man denn darauf reagieren und wie lässt sich dieses Narrativ wieder positiv drehen? Also wir brauchen das ja eigentlich schon für unsere Zukunft.
Ja, eigentlich ist, ich lache wegen eigentlich, gell, weil das ist so, also das ist eigentlich der einzige Weg in die Zukunft, dass wir nicht gegen das Klima wirtschaften, sondern mit dem Klima und mit der Umwelt. Das ist das Narrativ, gell, dass man ganz wegkommt, glaube ich, also was heißt nicht ganz wegkommt, sondern dass man in dieser Erzählung über Nachhaltigkeit und nachhaltiges Wirtschaften gar nicht so stark auf die Werte eingeht und auf das positive Menschenbild oder auf die ganzen Aspekte, sondern darauf, dass es knallhart wirtschaftlich, betriebswirtschaftlich relevant hier zukunftsfähig zu werden als Unternehmen, als Industrie, als Standort Deutschland. Darin liegt die Zukunft für Deutschland. Und dieses Thema Bürokratie, das ist natürlich so ein Pauschalstempel, der alles momentan abstempelt, was nach Arbeit aussieht. Da habe ich ein gewisses Verständnis dafür. Diese Wahrnehmung war bei uns vor 15 Jahren auch so, als wir uns zum ersten Mal mit dem Thema beschäftigt haben. Es liegt einfach in der Natur der Sache, dass wenn ich professionelles Nachhaltigkeitsmanagement betreiben möchte, wenn ich also wissen möchte, wo liegen denn die Probleme, welche Hebel habe ich, wo kann ich wirklich Wirkung erzeugen, brauche ich diese ganzen Standards, Analysen, Datenerhebungen, Risikoanalysen. Das ist die Grundlage, das ist das Handwerkszeug. Das wäre genauso richtig oder falsch, wenn ich einer Finanzbuchhaltung vorwerfen würde, das ist viel zu viel Bürokratie, lass mal alles stecken. Von daher viel Verständnis, aber Grundlage für Zukunftsfähigkeit.
Ja, also viele KritikerInnen argumentieren ja, dass nachhaltiges Wirtschaften einfach nur die Unternehmen belastet und Arbeitsplätze gefährdet und so weiter. Alma, was sagst du dazu?
Ja, da werden die Chancen total völlig außer Acht gelassen. Und ich würde gerade sagen, wir als Deutschland empfinden uns immer noch als Industrienation. Das ist ja auch irgendwie richtig. Aber in der Vergangenheit haben wir gezeigt, dass wir die Welt mitprägen können über Innovationen, die wir schaffen, wie zum Beispiel Solarzellenproduktion. Das ist heute ein No-Brainer. Niemand redet darüber, ob man das macht, sondern nur wie viel. Ja, das hat Deutschland maßgeblich mit vorangetrieben. Und gleichzeitig sind wir ein Land, wir sind unheimlich reich, aber Arbeitskraft ist teuer. Das hängt miteinander zusammen. Aber das kommt auch mit einer Verantwortung. Der Reichtum von Deutschland ist ja nicht Gott gegeben, sondern das basiert ja auch auf Ressourcen und auf dem Welthandel, so wie er funktioniert. Und ich finde darüber, dass wir zu den reichsten Menschen der Welt gehören, gehört auch, dass wir den Luxus haben, Zeit dafür zu haben und zu Gedanken zu machen, wie die Zukunft aussehen könnte und sollte, damit es ein Leben für alle Menschen auf diesem Planeten möglich ist und bleibt. Und das ist unsere Verantwortung und darin liegen auch Chancen wie Innovationen für Elektromobilität oder ganz andere Formen nochmal. Und dieses ganze nachhaltige Wirtschaften, was wir immer so zusammenfassen, wo ja ganz viele Sachen drinstecken, ist ja auch eine Chance, die nächste Innovationswelle mit auszulösen und zu prägen aus Deutschland über die EU in die ganze Welt hinaus. Und diese Chance wird immer so abgetan. Und ich möchte mal ein Beispiel nennen, was viele Leute kennen und ich glaube in Deutschland auch schätzen. Die Datenschutzgrundverordnung wird sehr negativ gesehen teilweise, aber das ist weltweit ein Erfolg, weil wir unsere Daten schützen und nicht bereit sind, die einfach kostenfrei jedem herzugeben, der Werbung damit machen will. Und das ist doch auch ein Mehrwert für die Menschen. Und bei Nachhaltigkeit geht es ja um viel mehr. Unsere Lebensgrundlage mit der Natur basiert da drauf. Das ist ja noch viel wichtiger. Und ich glaube, man sollte gar nicht darüber nachdenken, dass gegen die Aufwände abzuwägen, sondern eher zu sagen, wo sind denn die besten Chancen und dann gerne marktwirtschaftlich die besten Modelle gewinnen lassen. Aber wenn die Diskussion einseitig geführt wird, dann verlieren wir alle, wenn wir nur die Bürokratie und die Aufwände sehen. Aber die industrielle Revolution war auch ganz viel Aufwand, aber den Mehrwert wollten wir trotzdem. Und ich finde, das gibt es bei der Nachhaltigkeit genauso und deswegen sollten wir uns den Begriff nicht wegnehmen lassen. Nachhaltigkeit ist per se ein positiver Begriff und den möchte ich auch nicht umdeuten lassen.
Sehr schön gesprochen, Alma.
Kommen wir nochmal auf unseren Wahlkampf zurück. Gerade im Moment ist einfach Migration das Thema Nummer eins. Welche Auswirkungen hat denn das, wenn man gerade mal sich den Fachkräftemangel anschaut? Also Antje, du hast das gerade am Anfang auch schon kurz angerissen. Können wir da nochmal kurz drüber reden, Antje? Was treibt dich da um?
Also einmal nur die schiere Zahl finde ich einfach beeindruckend. Bis 2030 fehlen uns 5 Millionen Fach- und Arbeitskräfte aufgrund des demografischen Wandels. Also die Babyboomers gehen jetzt in Rente und hinterlassen eine Riesenlücke. Wir haben jetzt schon auf dem Arbeitsmarkt mindestens 5 Millionen Arbeitskräfte mit Migrationshintergrund. Und wir haben gerade bei uns im Unternehmen die Zahlen nämlich erhoben. Wir haben bei eben, wie viel sind wir, knapp 600 Arbeitskräfte, 60 Mitarbeiter mit Migrationshintergrund aus 30 Ländern. Das macht mich richtig stolz, dass wir so international sind. Also ich würde auch sagen, ohne geht's gar nicht. Ja, ich meine, jeder kann in seine eigene Stadt mal gedanklich gerade gehen und überlegen, welche Gaststätten, Handwerksbetriebe, Schuhgeschäfte, was auch immer gerade geschlossen hat, aufgrund von Fachkräftemangel, Metzgereien, aufgrund von Arbeitskräfte- und Fachkräftemangel. Wir im Pflegebereich geht's ja gerade so weiter. Also in allen Ecken und Enden spüren wir jetzt bereits, dass wir zu wenig Arbeitskräfte und Fachkräfte haben. Diese Diskussion, die sich um solche Begriffe wie Remigration oder sowas dreht, ist unglaublich schädlich. Also es ist ein unglaublicher Imageschaden für Deutschland als Land, in dem Menschen ihre Chancen suchen und auch bereit sind, ihre Kompetenzen und Kraft zu teilen sozusagen. Die schauen sich immer mehr einfach nach in anderen Ländern um. Ist ja logisch, wenn du das Gefühl hast, du bist nicht willkommen, du fühlst dich sogar bedroht und du willst deiner Familie kein feindliches Umfeld zumuten, dann suchst du dir lieber ein anderes Land, wo du willkommener bist.
Lassen sich da die Parteien von der AfD vorantreiben oder wie seht ihr das?
Ich würde sagen sehr, ja. Also es gibt ja historische Beweise dafür, dass man solchen Parteien, dass man denen die Stimmen nicht wegnimmt, indem man ihrem Narrativ folgt und quasi versucht, genauso hart zu sein wie die, was wir ja in Deutschland sehen. Wir sehen ja eine Verschiebung der öffentlichen Debatte immer weiter nach rechts. Und ich muss ganz klar sagen, ich kann damit wirklich wenig anfangen und ich versuche, da auch in die Richtung offen zu sein. Also ne, zu sehen, was sind die Nöte von den Menschen? Warum betrifft das die? Und vielleicht müssen wir mal ganz offen darüber sprechen. Natürlich brauchen wir geregelte Migration nach Deutschland. Und natürlich brauchen wir quasi eine Form von Kontrolle über Migration. Aber was ja nicht stattfindet, ist eine abgewogene Debatte über legale und illegale Migration und dass wir eine europäische Lösung finden können. Deutschland ist ein Einwanderungsland. Ich habe neulich gelesen, 26% der Menschen haben Migrationshintergrund. Das sind mehr als in den USA anteilig. Und die verstehen sie als Einwanderungsland. Aktuell ein bisschen weniger, was auch eine Chance für uns ist, attraktiver zu werden. Aber wenn ich mir gucke, wie Deutschland sich nach außen darstellt, würde ich in dieses Land nicht einwandern wollen. Und ich komme selbst, muss ganz kurz persönlich werden, ich komme aus Mölln. Dort waren Anschläge 1993. Das hat mich als Kind unheimlich geprägt, weil Anschläge gegen Ausländer waren auf Türken, die wir explizit vorher angeworben haben, nach Deutschland zu kommen, um den Wiederaufbau und das Wirtschaftswunder möglich zu machen. Und dann werden auf solche Leute Anschläge verübt. Natürlich sind das krasse Beispiele, aber dieses Bild, was wir haben, dass Ausländer kriminell sind, was gerade in den Medien gepusht wird, ist total verzerrt. Die allermeisten Menschen, die hierher kommen, leben friedlich, leisten einen Beitrag zu unserer Gesellschaft und stehen nicht in Konkurrenz zu, wie auch immer, Deutschen ohne Migrationshintergrund, die Arbeit haben in Deutschland oder Arbeit suchen. Und wir brauchen wieder ein freundlicheres Bild nach außen. Ich finde es schwer, mich mit dem Land zu identifizieren, wenn wir so feindlich nach außen aussehen. Und ich möchte aber, für mich ist Diversität ein Mehrwert per se und ich möchte, dass weiterhin Leute hierher kommen. Und ich sehe das auch als Wirtschaft ganz konkret als Mehrwert. Es bringt Mehrwert für die Firmen. Es gibt Studien dazu, dass diverse Teams bessere Entscheidungen treffen. Und wir brauchen Einwanderung. Wir brauchen Spitzenkräfte, aber nicht nur Fachkräfte, sondern ganz viele Arbeitskräfte. Was Antje gesagt hat, uns fehlen alle möglichen Arbeitskräfte in Deutschland, wenn die Leute in Rente gehen. Und meine Rente ist nicht sicher, weil dieses System nicht nachhaltig aufgestellt ist, wenn wir keine Arbeitskräfte haben, die nachkommen in den Markt.
Ihr habt es beide gerade gesagt, es ist halt auch super wichtig, den Wirtschaftsstandort Deutschland sozusagen auch für internationale Fachkräfte attraktiv zu halten. Was soll denn da die Politik tun oder was könnte die denn tun, eurer Meinung nach, Antje?
Ja, auf jeden Fall diese Debatten nicht immer weiter nach rechts abgleiten zu lassen. Also eigentlich hat es einmal schon schön ausgeführt, wir führen hier wirklich eine sehr polemische Debatte und auch die großen Volksparteien übernehmen die teilweise. Und du hast es ja selbst gefragt in deiner Frage, Kerstin, lassen wir uns von der AfD da vorantreiben? Ja, klar, sie besetzt dieses Feld und in diesem Tonlage wird es auch diskutiert. Es muss auf der einen Seite eine vernünftige Diskussion darüber geführt werden, über eine gute Regelung von Migration, eine geregelte Migration, und auf der anderen Seite aber gleichzeitig darüber geredet werden, wie können wir ein gutes Willkommensland sein, wie kann Integration noch leichter und schneller stattfinden, wie können die Integration ins Arbeitsalltag durch Arbeitserlaubnisse etc. noch unkomplizierter sein. Wie kann Politik mit Unternehmen da gut zusammenarbeiten, um einfach auf beiden Seiten, also einerseits keine Sozialsysteme belasten, andererseits eben schnell zu Arbeitskräften und Fortbildungen der Arbeitskräfte zu kommen. Ja, das ist eigentlich ein reiches Feld, wie sich da Politik und Wirtschaft ergänzen kann. Haben wir ja auch schon vorgelebt mit unserer Bleiberechtsinitiative. Da haben wir ja auch schon, also schon vor 5 Jahren inzwischen, über 200, 300 Unternehmen aus dem Südwesten Deutschlands sich eben stark gemacht dafür, dass uns tatsächlich in den Betrieben die Leute abgeschoben wurden, die wir gerade über Jahre mühsam integriert hatten und mit viel Herzblut da für unser Unternehmen und für die Gesellschaft wertvoll gemacht haben. Also nicht nur für deren Leben, sondern auch für unser Leben sozusagen. Genau, da ist schon auch was vorangegangen, aber da ist auch noch viel Potenzial, da noch besser zu werden, noch schneller integrationsfähig sozusagen für ausländische Fachkräfte und Arbeitskräfte.
Okay, vielen Dank für eure Einschätzung. Ich würde gerne mit euch noch ein bisschen über Europa reden. Auch hier dreht sich krass die Stimmung gerade. Also Stichworte Überregulierung, auch wieder Bürokratie. Der ganze Green Deal scheint jetzt gerade zu wackeln. Besonders die AfD vertritt da die ganz besonders antieuropäische Haltung. Sieht den Euro sehr skeptisch, fordert zwar jetzt gerade nicht mehr den Dexit, aber eine Neuordnung der EU. Was würde denn das für die europäische, also für die deutsche Wirtschaft bedeuten, wenn wir an der EU wackeln?
Also die EU ist unsere Zukunft. Also wir haben ja jetzt nicht nur Amerika als Großmacht, sondern und Russland als Großmacht, sondern China wird oder ist schon eine Großmacht, wird immer bedeutender, Indien wird immer mehr zur Großmacht. Wenn wir Europäer es nicht schaffen, uns da gemeinsam mit einer Stimme zu sprechen und eine Politik zu fahren, verzetteln wir uns und werden also verfallen in Bedeutungslosigkeit. Also unsere quasi aus Weltsicht sozusagen, aus Weltmarktsicht auch unglaublich relevant, dass wir überhaupt auf Augenhöhe mit den anderen Großmächten sind. Und aus wirtschaftlicher Sicht ist natürlich ein offener Handlungsraum, ein offener Handelsraum das A und O einer funktionierenden Wirtschaft. Wenn wir jetzt wieder in Kleinstaatlerei und Nationalitäten verfallen, geht unser Wirtschaftswachstum, unsere Wirtschaftsproduktivität einfach wahnsinnig nach unten. Dann fängt es wieder an mit Zöllen, dann fängt es wieder an mit nationalen Geldeinheiten. Das ist unglaublich wirtschaftsschädlich und führt zu Wohlstandsverlust.
Einmal willst du auch doch da was sagen.
Ja, ich würde, glaube ich, noch, was Antje gesagt hat, vielleicht konkreter unterstreichen. Ne? Die EU ist die Möglichkeit, wie wir auf Weltebene mitdiskutieren können. Alleine als einzelne Länder wird das schwierig. Jetzt ist Deutschland auch allein ein relativ wirtschaftsstarkes Land. Aber alleine, wenn wir aktuell über die Sicherheit Europas reden, möchte ich nicht alleine sein in Deutschland. Ich finde, der Europäische Staatenverbund ist ein riesiger Mehrgewinn. Und man kann sich ja kaum noch vorstellen, wie es davor war. Aber davor hatten wir diese Grenzen in Europa. Wir hatten keinen komplett freien Binnenmarkt mit Arbeitskräftemigration innerhalb der EU ohne, im weitesten Sinne ohne Grenzen. Das haben wir uns alles erarbeitet. Und gleichzeitig, wenn wir heute im digitalen Zeitalter drüber reden, wie Konzerne reguliert werden können, Meta, Google oder ähnliches, dann gibt es keine Chance, dass einzelne Länder das machen. Was wir aber sehen, ist, wenn die EU sowas wie den Digital Markets Act macht, dass wir Einfluss darauf nehmen können, wie die ganze Welt in Zukunft aussieht, weil auch solche Großkonzerne nicht bereit sind, das für unterschiedliche Märkte einzeln anzupassen. Aber wenn die EU das vorschreibt mit ihren 500 Millionen EinwohnerInnen und dieser starken Wirtschaftsmacht im Hintergrund und den ganzen KonsumentInnen, dann passen die Sachen an, die sich nachher weltweit durchsetzen. Das ist auch eine Riesenchance verbunden. Und ich finde, der Mehrwert ist so viel größer als die Kompromisse, die man machen muss, die man überall im Leben machen muss, dass es auf jeden Fall unsere Zukunft ist und von zentraler Bedeutung, würde ich sagen, für ein stabiles Europa für die Zukunft.
Ja, und auch der ganze Green Deal, ne? Also das ganze Thema Klimaschutz ist ja auch viel einfacher oder besser umzusetzen, wenn die EU das EU-weit umsetzt. Genau, wie sehr, was sagt ihr dazu?
Alma hat ganz am Anfang der Diskussion von Level Playing Field gesprochen. Es wird dann zum Level Playing Field eben, wenn du Regelungen nicht nur in Deutschland umsetzt, sondern schon mal europaweit und damit sozusagen auch eine Chance darauf hast, dass die Welt es wahrnimmt und damit eben auch einen Standard setzt, der attraktiv ist und der auch befolgt werden muss von anderen. Europa ist ein wirklich großer, attraktiver, wirtschaftsstarker Markt, auch für eben die anderen Großmächte sozusagen, wenn da hohe Standards sind, die müssen sie erstmal erreichen, um dann diesen Markt eben auch mit Produkten beliefern zu können. Also wir haben da schon auch eine Macht, auch wenn wir vorausgehen, die anderen nachziehen zu lassen, weil wir die Standards setzen und ein attraktiver Markt sind. Dazu gehört aber auch, und das muss die EU auch noch besser machen, eben Kontrollen eben von Einfuhrten. Also es reicht nicht, sozusagen uns hohe Standards zu verordnen, sondern die müssen eben auch gut kontrolliert werden bei Einfuhren von eben, was weiß ich, Billigwaren aus China und Stichwort Shein und Co.
Habt ihr jetzt ein bisschen Sorge, dass der ganze Green Deal jetzt verwässert wird nach der Bundestagswahl? Also wenn jetzt auch Deutschland sich irgendwie nicht mehr so dahinter steht?
Also ja, ich hab Sorge schon. Also ich meine, das sehen wir ja jetzt schon, dass sich die verschiedenen Parteien auch schon jetzt herablassen, sozusagen zu sagen, Lieferkettengesetz brauchen wir nicht oder muss alles noch kürzer werden oder noch mehr zusammengefasst werden und da muss was rausgestrichen werden. Ist jetzt natürlich auch angesichts der Wirtschaftslage sozusagen der polemische Talk, der da reingeht in die Bürokratie ist ganz schlecht und Nachhaltigkeit ist gleich Bürokratie und deshalb schließen wir da alles mal wieder weg. Die Sorge ist akut. Da hängt die Wahl auch noch davon ab, wo ich das richtige Kreuz mache, sozusagen.
Da kommen wir nämlich gleich dazu. Also erstmal vielen Dank hier zur Einschätzung der politischen Lage. Und jetzt würde ich gerne drüber sprechen. Die Alma hat mit ihrer Firma WeTell, habt ihr eine Kampagne ins Leben gerufen, die heißt Ich gehe wählen, weil. Ihr habt das organisiert. Viele Unternehmen und viele Menschen beteiligen sich schon daran. Was ist das Ziel? Warum macht ihr das? Und erzählt vielleicht mal kurz, wie ihr darauf gekommen seid.
Ja, wir sind da drauf gekommen, weil wir einfach von innen raus das Bedürfnis hatten, was beizutragen zu einer lebendigen Demokratie und nicht nur wählen zu gehen, sondern ein bisschen mehr zu tun. Ne? Wir denken, dass es im Moment wichtiger ist, vielleicht als seit ich überhaupt wählen gehen darf. Und dann haben wir gesagt, okay, ne, was wollen wir machen? Wir wollen Menschen motivieren, wählen zu gehen, demokratisch wählen zu gehen, klar. Und wir wollen, dass wir öffentlich darüber sprechen, dass eine Demokratie nicht selbstverständlich ist, sondern dass wir sie am Leben erhalten müssen. Ne? Ich bin heilfroh, in der Demokratie zu leben. Ich liebe es, dass wir so ein tolerantes Land sind, dass wir so viel Diversität haben. Und dafür ist sowas wie Wählen geht wirklich das Mindeste, was wir machen können. Und wir wollen auch zeigen, was für diverse Gründe es gibt, wählen zu gehen. Also man kann ja wählen gehen, weil man entscheiden will, wer in Berlin sitzt. Ja, kann man machen. Aber man kann auch wählen gehen, weil man will, dass die Zukunft nachhaltig ist, dass wir Klimaschutz betreiben, sozialverträglich agieren oder ähnliches. Alles davon sind super Gründe. Und diese Kampagne zeigt einfach, weil jede Person selber entscheidet, was sie oder er sagt oder zeigt auf dem Bild, wie viele Gründe es gibt, zur Wahl zu gehen und wie viele Menschen auch nicht wählen können in Deutschland, obwohl sie hier arbeiten und Steuern zahlen zum Beispiel.
Ja, ist eine tolle Kampagne. Und ihr da draußen, ihr könnt noch mitmachen. Also in den Shownotes findet ihr den Link dazu und einfach teilen fleißig auf Social Media. Antje, wie kann es denn gelingen, mehr Menschen dazu zu bringen, insbesondere junge WählerInnen, zu motivieren, zur Wahl zu gehen? Also wir haben ja doch immer noch einen großen Anteil derer, die gar nicht gehen, weil sie irgendwie frustriert sind und denken, es bringt ja eh nichts.
Also ich glaube, so dieses das Thema unserer Zeit ist dieses Gefühl von Machtlosigkeit und Hilflosigkeit so ein bisschen. Angesichts, ich meine, ist ja auch total verständlich, gell? Mir tun die Jugendlichen echt leid, in welcher Zeit die aufwachsen, mit so vielen globalen Herausforderungen und so einer Radikalisierung und ja, also unlösbare Probleme. Gerade in solchen Zeiten tut es gut, selbstwirksam zu sein, also dieses Gefühl zu haben, du hast einen eigenen Entscheidungsraum, du hast einen eigenen Gestaltungsraum, du kannst auch was bewirken. Und dieses Gefühl muss vermittelt werden, dass eben deine Stimme zählt. Wir erleben das auch, also ich hole ein bisschen aus, wir sind ja seit 15 Jahren oder seit 16 Jahren inzwischen auf einer wirklich konsequenten, nachhaltigen Transformation. Wir haben vor 16 Jahren kontinuierlich gehört, da draußen fragt kein Mensch danach. Also es darf auf keinen Fall mehr kosten und es interessiert sowieso keinen. Und wir haben aber dann genauso deutlich eben auch gehört, wenn die Leute angefangen haben, danach zu fragen. Das hat uns echt ermöglicht, diesen Weg überhaupt als Unternehmen zu gehen. Also jede Stimme zählt. Ob jetzt als Konsument, als Konsumentin oder eben als Bürger oder Bürgerin. Das muss man sich vor Augen machen. Du bist einer von vielen. Und wenn du fehlst, dann fehlst du, dann fehlt deine Stimme. Und dieses Wählen gehen, also mich befriedigt es auch immer zutiefst. Also ich gehe dahin, ich habe meine bürgerliche Pflicht und das ist nicht nur Pflicht, das ist auch Privileg. Und ich gestalte damit Zukunft. Und dieses Gefühl zu vermitteln und diese Kraft, die da drin liegt, das ist, glaube ich, die Aufgabe unserer Zeit für die Jugend.
Dann kommen wir schon fast zum Ende. Aber ich habe an beide von euch nochmal die Frage, könnt ihr denn hier nochmal den Satz vervollständigen? Ich gehe wählen, weil. Alma?
Ich gehe wählen, weil ich die Welt, in der ich lebe, aktiv mitgestalten möchte und dafür wählen gehen wirklich das Mindeste ist.
Antje?
Oh, ich gehe wählen, um meine Stimme dazu beitragen zu lassen, dass wir in Richtung nachhaltiges Wirtschaften einfach eine attraktive Zukunft für unsere Jugend schaffen.
Okay, und ich gehe wählen, weil ich mich für eine vielfältige, tolerante, offene Gesellschaft einsetzen möchte und die Demokratie. Ihr beiden, ich danke euch total, dass ihr da wart. Wir sind jetzt hier im Parforce-Ritt hier durch die Politik gerauscht. Aber tatsächlich ist am Sonntag Bundestagswahl. Also ganz vielen herzlichen Dank, dass ihr bei mir wart und tschüss.
Danke dir, Kerstin. Tschüss.
Tschüss.
Wenn euch da draußen diese Folge gefallen hat, dann teilt sie gerne mit Freunden, KollegInnen oder auf Social Media. Und vor allem Geht am nächsten Sonntag wählen. Nutzt eure Stimme. Schaut auch bei der Kampagne Ich gehe wählen, weil vorbei und werdet Teil der Bewegung. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Bleibt kritisch, bleibt engagiert und vor allem nutzt eure Stimme. Bis bald. Tschüss.
Das war Inside Outdoor. Der VD-Podcast ohne Blabla. Wenn du keine neue Folge verpassen möchtest, abonniere diesen Podcast in deiner Podcast-App und hinterlasse uns eine Bewertung.